ist 6.05 Uhr.
WDR 3 Lebensmittelreport aus Landwirtschaft und Ernährung.
Im Studio Gerian Reimann, guten Morgen. Pflaumenfreunde können sich freuen. Die blauen Früchte hängen reichlich an den Bäumen. Rund 44.000 Tonnen wollen die Obstbauern in diesem Jahr ernten. Bestes Wetter zur Blüte im Frühjahr ist für den guten Ertrag mitverantwortlich. Schon Ende Juni, gut zwei Wochen früher als sonst, konnte mit der Ernte begonnen werden. Noch kommen die frühen Pflaumensorten auf den Markt, gefolgt von den berühmten Bühler und den saftig süßen Pflaumenkuchen Spätzwetschgen. Und das servieren wir Ihnen heute im Lebensmittelreport. Und abgeschmelzt, Maultaschen aus dem Schwabenland. Mit italienischen Tortellini oder Ravioli haben sie nichts zu tun. Da sind die Schwaben eigen. Gefüllte Teigtaschen gäbe es schließlich überall auf der Welt. Und ihre sind halt die typisch schwäbischen. Über die Herkunft gibt es so manche Geschichte. Eine erzählt von einem Klosterjäger, der einst ein prächtiges Stück Wild erlegte. Zu dumm, dass gerade Fastenzeit war. Zurückweisen wollten die Mönche das köstliche Geschenk Gottes aber nicht. Vorsichtshalber versteckten sie das zerkleinerte Fleisch in Taschen aus Teig. Und das könnte die Geburtsstunde der Maultasche gewesen sein. Heute stehen die Taschen auf fast jeder schwäbischen Speisekarte. Was wirklich in ihnen steckt, ist Sache des Küchenchefs. Es muss nämlich nicht immer nur die klassische Hackfleischmischung sein. Stefanie Witt hat einem Koch aus Plochingen beim Maultaschenmachen über die Schulter geschaut.
Küchenmeister Uli Wägerl und ich stehen vor einem riesigen Bottich, randvoll mit einer spinatgrünen Teigmasse.
Wir sagen dazu Maultaschenbrät. Das ist die fertige Maultaschenmasse, die in den Nudelteig dann gefüllt wird. Das ist Kalbsbrät vom Metzger, dann angedünsteter Lauch mit Zwiebel, dann Speckzwiebel als Einlage, Spinat und so die Fleischparüren von Kalb, Schwein und Rind, was im täglichen Betrieb so anfällt.
Das schiere Fleisch, das in der Küche hin und wieder überbleibt, gibt, je nach Sorte, schon mal eine besondere Geschmacksrichtung. Und auch die schwäbische Hausfrau füllt, sparsam wie sie ist, ihre Maultaschen mit den guten Fleischresten aus der Küche. Dass alle Zutaten, die dann in den Fleischwolf wandern, so frisch wie möglich sein sollten, versteht sich von selbst.
Das Ganze wird zweimal gewolft, gewürzt mit Salz, Gekörnte und Muskat und dann ist es fertig.
Küchenmeister Wägerle füllt die Masse in eine große Spritztülle.
Den Nudelteig habe ich schon vorbereitet, ausgewählt. Ich bepinsle ihn mit Ei, damit die Maultaschen nachher nach dem Kochen nicht aufgehen. Beim Nudelteig ist noch ganz wichtig, also man muss Vertrauen zum Bäcker haben, dass der richtige Teig macht. Man kann ihn auch gefroren kaufen, ist aber nicht so vorteilhaft, weil er dann auch am Papier ankleben kann. Also frisch ist absolut am besten.
Die Nudelbahn ist ca. 1,50 Meter lang und 15 cm breit. In einem Rutsch wird das Maultaschenbrät am Rand über die ganze Länge aufgespritzt. Dann verschwindet die grüne Masse im Nudelteig.
Also man wickelt es ca. 5 cm breit, 2 bis 3 Mal einschlagen und glatt streichen. Und fertig ist die Bahn.
Mit dem Messerrücken drückt Uli Wägerle 5 cm große Stücke ab, möglichst fest, damit nachher auch nichts ausläuft.
Mit dem Teiggrad abdrehen. Und fertig sind unsere Maultaschen.
Ab damit in die kochende Fleischbrühe und richtig aufkochen lassen. Nach 10 bis 12 Minuten auf kleiner Flamme sind die Maultaschen fertig. Für hungrige Esser kommen sie gleich mit einer Kelle Brühe in den Suppenteller.
Die klassische Schwabenversion, also wenn man sagt, ist bei uns hier die Maultasche in der Brühe, abgeschmelzt mit Speck und Zwiebel und dazu Kartoffelsalat.
Variationen gibt es genügend. Bei der Füllung kann man auf Fisch ausweichen. Lachs und Zander eignen sich bestens. Für Wagemutige gibt es die Schneckenmaultasche. Wem die Herstellung der Maultaschen selbst zu viel Arbeit ist, der kann sie natürlich auch fertig kaufen. In respektabler Qualität zwar, meint Küchenmeister Wägerle, aber...
Was mich daran stört, ist, dass mein persönlicher Geschmack da nicht einfließt. Ich kaufe ein Produkt für Tausende von Leuten und irgendwo die Individualität, die fehlt. Weil diese Maultasche, die ich selber mache, die ist nach meinem Geschmack und ist so, wie ich sie mag.
Stefanie Witt hat sich das Maultaschenmachen erklären lassen. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen auf die schwäbische Spezialität. Das Rezept geben wir Ihnen gerne auch schriftlich. Dazu schicken Sie nur einen an Sie adressierten und frankierten Briefumschlag an folgende Adresse: WDR, Redaktion Umwelt und Landwirtschaft, 50 600 Köln, Stichwort Maultaschen. Noch schneller geht's im Internet unter www.wdr.de. Klicken Sie sich einfach zu den Seiten Lebensmittelreport durch und dort finden Sie dann alle Rezepte aus unserem Programm zum Nachlesen und Nachkochen. Das war's für heute im Lebensmittelreport. Mein Name ist Gerion Reimann. Ich wünsche einen schönen Tag.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Liminski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Wie fügt sich das neue Italien in Europa ein? Welche Leute umgeben den künftigen Ministerpräsidenten Berlusconi? Zu Berlusconi und seiner künftigen Europamannschaft hören Sie gleich ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der EVP-Fraktion im Europaparlament, Hans-Gerd Pöttering. Eine absolute Mehrheit der Italiener hat die Allianz Silvio Berlusconi gewählt. Am Telefon begrüße ich nun den Vorsitzenden der größten Fraktion im Europaparlament, der EVP, den CDU-Politiker Hans-Gerd Pöttering. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Liminski.
Das Haus der Freiheiten hat nun gewonnen. Italien hat wieder eine Mitte-Rechts-Regierung und hier und da auch in Deutschland wird so getan, als ob man jetzt besonders auf der Hut sein müsste. Frage an den Parlamentarier, muss man das nicht bei jeder Regierung?
Natürlich, wir müssen in jedem Land der Europäischen Union und darüber hinaus wachsam sein. Und es gibt ja auch andere Regierungen, an denen Kommunisten beteiligt sind. Nur das schweigt man tot und man hat die Situation in Italien dämonisiert. Jetzt haben die Wählerinnen und Wähler gesprochen und ich bin doch zuversichtlich, dass es niemand mehr wagen wird, eine Neuauflage des Falles Österreich zu inszenieren. Wir haben uns mit aller Kraft dagegen gesetzt. Man muss die Ergebnisse akzeptieren in den Ländern bei den Wahlen. Und vor allen Dingen, auch wenn Sie Österreich nehmen, ist eine demokratisch gebildete Regierung mit einer sehr akzeptablen, europaorientierten Politik. Und ich bin froh, dass sich eine ähnliche Diskussion nicht wiederholen wird im Fall Italien, obwohl hier und da die Versuche gemacht werden. Aber wenn sie fortgesetzt werden sollten, unsere Fraktion, die größte Fraktion im Europäischen Parlament, wird sich dem mit aller Kraft widersetzen.
Spanien, Portugal und Griechenland haben bisher kräftig von der EU-Mitgliedschaft profitiert. Ähnliches ist bei den Ostländern, die dazukommen sollen, nun zu erwarten. Wenn die Südländer jetzt so stark auftreten, werden die Ostländer das kaum minder tun. Wird die EU-Solidarität da nicht überstrapaziert nach der Gleichung Süd und Ost gleich pleite?
Also es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Finanzströme, die heute vorrangig in den Süden der Europäischen Union gehen, zum Teil auch umgelenkt werden müssen in die Mitte Europas, denn dort sind die strukturschwachen Gebiete. Und dafür müssen alle Opfer bringen. Diejenigen, die jetzt in den letzten Jahrzehnten die Hauptsummen der Gelder bekommen haben, aber auch Deutschland und andere müssen Opfer bringen, damit Mitteleuropa eine gesunde, vernünftige Entwicklung nimmt. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass, was Deutschland angeht, wir jetzt wirtschaftlich von dem Austausch mit den Ländern Mitteleuropas profitieren, denn wir exportieren um ein Vielfaches mehr nach Mitteleuropa, als wir reimportieren zu uns, sodass also viele tausende Arbeitsplätze bei uns gesichert werden durch unsere positive Handelsbilanz mit den Ländern Mitteleuropas.
Herr Pöttering, noch mal eine Frage zu Italien. Nun hat dort ein Mitte-Rechts-Bündnis gewonnen, das zweite nach Österreich. Wendet sich die Stimmung in Europa wieder zugunsten der Bürgerlichen? Spielt das überhaupt eine Rolle in Straßburg?
Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Die Frage Österreich hat ja im Parlament eine große Rolle gespielt. Und die Sozialisten waren ja auch übermütig geworden, weil sie von 15 Regierungen 11 Stellen in den Ländern der Europäischen Union, und die Sanktionen gegen Österreich wären auch gar nicht denkbar gewesen, wenn es diese sozialistische Dominanz nicht gegeben hätte. Aber in der Politik ist es Gott sei Dank so, dass eine Regierung von heute die Opposition von morgen ist und die Opposition von heute die Regierung von morgen. Und insofern haben wir unsere Arbeit hier auch als stärkste Fraktion immer als ein Stück Korrektiv zu den sozialistischen Regierungen verstanden. Und wenn jetzt mit Italien eine Regierung der politischen Mitte oder Mitte-Rechts nun die Verantwortung übernimmt, so zeigt das, dass die Dinge sich wieder auch in eine andere Richtung bewegen können.
Das war der CDU-Politiker Hans-Gerd Pöttering, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europaparlament. Besten Dank für das Gespräch, Herr Pöttering.
Bitte sehr, Herr Liminski.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Friedbert Meurer am Mikrofon noch einmal schönen guten Morgen. Kippt der Bundesrat das Dosenpfand? Vor der Entscheidung heute im Bundestag ein Interview mit der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Bärbel Höhn. Der Bundestag entscheidet heute über das Dosenpfand in Höhe von 50 Pfennig, das zum 1. Januar 2002 kommen soll. Genauer gesagt, das Pfand müsste von den Verbrauchern entrichtet werden auf Dosen sowie Einweg- und Kunststoffflaschen für Getränke wie Bier, Cola oder Mineralwasser. Umweltminister Jürgen Trittin will damit erreichen, dass nicht so viele Dosen achtlos weggeworfen werden und die Landschaft verschandeln. Der Handel protestiert, das kostet Milliarden. Stolperstein für die Einführung des Dosenpfands könnte der Bundesrat werden. Dort zeichnet sich nämlich noch keine Mehrheit für das Dosenpfand ab. Am Telefon begrüße ich Bärbel Höhn, Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen, Frau Höhn.
Guten Morgen, Herr Meurer.
Von ihrer Landesregierung heißt es ja, Nordrhein-Westfalen wolle das Pfand ablehnen. Ist das noch Stand der Dinge?
Nein, die Situation ist die, dass ich mich als Umweltministerin für das Dosenpfand ausgesprochen habe, der Wirtschaftsminister dagegen, und dass die Landesregierung jetzt Gespräche führt, sowohl mit den Teilen der Wirtschaft, die Dosenpfandbefürworter sind, als auch den Teilen der Wirtschaft, das ist ja gerade eigentlich auch ein Kampf der Großen gegen die Kleinen, den Teil der Wirtschaft, die gegen das Dosenpfand sind, und wir werden danach entscheiden, wie wir uns verhalten. Also insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass eben ein Teil der Wirtschaft, gerade zum Beispiel der Getränkefachgroßhandel und auch die privaten Brauereien, eben für das Dosenpfand sind. Sie haben sich darauf eingestellt. Sie haben damals die Vorgaben des Bundes erfüllt. Und Sie sagen, jetzt gefährdet man einfach, wenn man zu einer anderen Lösung kommt, auch die 250.000 Arbeitsplätze, die in diesem Bereich vorhanden sind.
Denkt der Wirtschaftsminister Schwanhold in Düsseldorf an die Interessen der großen Brauereien im Land?
Ja, ich glaube, es ist wirklich ein Konflikt zwischen den kleinen mittelständischen Betrieben, wie das die Privatbrauer sind oder der Getränkefachgroßhandel, und zwischen den Großen, die also teilweise die Dosen herstellen und eben auch versuchen, gerade im Brauereigeschäft die Kleinen aus dem Markt zu drängen. Und da ist die Dose ja sozusagen auch der Einstandsgegenstand, auch in den großen Fachgeschäften. Man versucht, über einen sehr niedrigen Preis der Dose auch die Kunden zu locken. Und deshalb ist die Dose da auch ein ganz bestimmtes Symbol in diesem Kampf der Großen gegen die Kleinen.
Das Dosenpfand scheint ja auch bei den Umweltverbänden nicht ganz unumstritten zu sein. Wird mit dem Dosenpfand wirklich die Flut an Dosen abnehmen?
Also es ist schon so, dass hier noch klar von der Bundesebene eine Studie vorgelegt worden ist, die sehr deutlich sagt, dass die Mehrwegquote oder das Zurückbringen hier stärker gesichert werden kann durch ein solches Dosenpfand. Und insofern, das Gros der Untersuchungen, die in diesem Bereich waren, die sah schon sehr deutlich aus, dass ein solches Dosenpfand eben zumindest die ökologischen Verpackungen eben stärker schützen würde, als wenn man jetzt dieses Dosenpfand einfach weglassen würde.
Aber der Verbraucher wird nicht unbedingt mehr auf Mehrwegflaschen dann umschwenken.
Ja, der entscheidende Punkt ist schon, ob der Verbraucher nicht seine Dosen am Ende zurückbringt. Und wenn es dann keinen Unterschied mehr gibt, ob er seine Mehrwegflasche zurückbringt oder seine Dose zurückbringt, dann gibt es eben auch diesen Vorteil, den es jetzt bei den Einwegverpackungen noch gibt. Ich nehme das einfach mit, ich schmeiße es dann weg und dann muss ich nicht den Weg nehmen, es wieder zurückzubringen. Dieser Vorteil wäre bei den Einwegverpackungen dann weg. Und insofern hätte man wenigstens eine Gleichberechtigung zwischen Mehrweg und Einweg, und das wäre doch ein Plus für Mehrweg.
Bei allem komplizierten Streit um die Details, welche Verpackung ist für Sie die beste?
Also für mich ist die beste diejenige, die ökologisch sinnvoll ist. Und deshalb haben wir als Umweltminister auch gesagt, wir wollen eigentlich weg von diesem System Mehrweg, Einweg. Wir wollen hin zu dem System, wie schädlich ist eine Verpackung oder wie gut ist eine Verpackung in ihrer ganzen Ökobilanz. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Studien und die sagen allesamt, die Dose ist durch den enormen Energieverbrauch, den sie braucht, um produziert zu werden, eine sehr, sehr schädliche Verpackung. Und gerade angesichts auch CO2-Problematik, vielen anderen, wo wir überall versuchen, sozusagen ökologisch nach vorne zu denken, intelligent zu denken, müssen wir auch das im Blick haben.
Die Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, Bärbel Höhn, von den Bündnisgrünen. Schönen Dank und auf Wiederhören, Frau Höhn.
Bitte schön.
Es wird 7.29 Uhr, eine Minute vor 7:30.
Deutschlandfunk, 6:40, 7:20. Vielerorts klagen Eltern über den Konsumterror, der an deutschen Schulen herrscht. In verschiedenen Bundesländern denken Eltern und Behörden dieser Tage über die Einführung einer einheitlichen Schulkleidung nach. In Berlin ist man schon einen Schritt weiter. Zwei Schulen starteten jetzt einen zweimonatigen Versuch mit Schuluniformen, und zwar auf ausdrücklichen Wunsch der Penäler. Im Länderblick dazu Dieter Nürnberger.
Eine Modenschau in einer Berliner Schule, das ist ungewöhnlich genug, doch der Applaus der Schüler gilt Modellen, die fast uniform daherkommen. Mal im Sweatshirt, mal im Poloshirt, die Hose mal lang oder kürzer, doch alles in den gleichen Farben und versehen mit dem Emblem der Schule. Der Applaus gilt dem, was viele in den nächsten Wochen tragen werden, einem Einheitslook.
Sie sind neutral und sie sind ein bisschen so wie freizeitmäßige Klamotten sind die. Ich finde, sie sind nicht so exakt, so Anzüge oder so. Ich finde es ganz okay.
Ich bin auch vorhin in der Schule rumgelaufen und so, das ging eigentlich so mit den Leuten so und gar nicht so viel gesagt.
Damit wollen wir eben erreichen, dass unsere Gemeinschaft besser wird.
Da mögen die Individualisten noch so nörgeln, doch die Idee in Berlin, einen Feldversuch mit Schuluniformen zu starten, stößt derzeit gerade bei den Betroffenen, bei den Schülern also auf recht fruchtbarem Boden. Am Anfang war eine Zeitungsinitiative, die die Frage stellte, was wäre wenn? Und danach nahm die Idee immer mehr konkrete Züge an. Schüler und Lehrer zeigten Interesse, es wurde diskutiert und abgestimmt, schließlich Sponsoren gefunden, die das Ganze bezahlen. In den nächsten zwei Monaten also wird die Klasse 8a des Willy-Graf-Gymnasiums in Steglitz und die 10c der Heinrich-Ferdinand-Eckert-Hauptschule aus Friedrichshain den Weg beschreiten. Beäugt von der Öffentlichkeit und begleitet vom Wohlwollen des Berliner Schulsenators Klaus Böger, dem die Tatsache, dass sich viele Schüler über ihre Klamotten definieren, längst ein Dorn im Auge war.
Diese Differenzierung bekommen Sie weg und Sie können durch eine Uniforme, durch eine einheitliche Kleidung eigentlich die wichtigen Differenzierungsmöglichkeiten in den Schülerpersönlichkeiten, ihre Fähigkeiten, Neigungen, Hobbys viel deutlicher machen, weil eben nicht mehr die Kleidung das Ausschlaggebende ist. Abgesehen davon haben wir auch ein ganz konkretes Problem, dass es eben auch bestimmte Kleidungsmerkmale gibt, die auf eine bestimmte Gesinnung hinschließen lassen, die wir strikt ablehnen. Also ich meine jetzt Bomber, Jacken und Kampfstiefel. Auch das wäre ein wünschbarer Nebeneffekt.
Das Engagement der Schüler in dieser Frage hat wohl viele überrascht. Christel Feldner ist die Schulleiterin an der Hauptschule in Friedrichshain. Gerade hier im ehemaligen Ostteil der Stadt sind die Erinnerungen an blaue Hemden, an einen staatlich verordneten Einheitslook bei vielen Älteren noch lebendig. Bei den Schülern hingegen, sagt die Leiterin, spiele das keine Rolle. Sie seien ohnehin für solche Erinnerungen zu jung.
Es ist nur ein Schüler, der also sagt, er trägt die Uniform, aber er bittet darum, dass er erst in der Schule anziehen darf und dann hinterher, wenn er wieder heimfährt, aussieht. Sonst kommen alle, auch Schüler mit weite Wege haben, mit dieser Schuluniform.
Und in Steglitz macht sogar eine Lehrerin mit. Marianne Strohmeier hofft nun auf mehr Gemeinsinn, sozusagen auf ein besseres Klassenbewusstsein.
Eine gewisse Hierarchie war in jedem Fall, glaube ich, da. Es gab erklärte Markenträger, andere da trugen so eine Mischform und andere trugen aber auch eben gar keine Marken. Insofern, denke ich, ist da schon eine Differenzierung vorher da gewesen.
Ja, es gab Gruppen, die einfach stark waren. Ob das nun mit den Markenklamotten an sich zu tun hat, ist noch eine zweite Frage.
Kritik oder Skepsis von Schülern gibt es auch. Nicht in den beiden Versuchsklassen, aber in den Nachbarklassen.
Weiß ich nicht, ob es das so richtig bringt in der 8. Klasse, wo jetzt hier schon sich gewisse Positionen in der Klasse herauskristallisiert haben. Ich fände es schöner, wenn es eine 7. Klasse ist, von ganz Anfang an mal damit anzufangen.
Die Erfahrung habe ich eigentlich nicht gemacht, dass irgendwer gesagt hat, ja, du hast keine Markenklamotten an. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass es was bringt.
Sieht ein bisschen nach Bundeswehr aus.
Schulsenator Böger wird auch kein Gesetz schaffen, das zur Uniform verpflichtet. Freiwilligkeit heißt seine Devise, aber sehr wohl könnten einzelne Schulen so etwas beschließen. Dies sei keine Rückkehr zu längst vergangenen Zeiten.
Natürlich, in Deutschland ist nahezu fast alles irgendwann mal missbraucht worden. Aber das kann ja nicht heißen, dass wir jetzt sagen, wir gehen nicht mal selbstständig neue Wege. Und der entscheidende Punkt für mich ist die eigenständige Entscheidung in einer Klasse und einer Schule. Und da kann man solche Wege gehen.
Die Diskussion über Schuluniformen oder nicht in Berlin, ein Beitrag von Dieter Nürnberger.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon dazu Martin Gerner. Gerhard Schröder bei Wolfgang Schüssel, der Deutsche beim österreichischen Kanzler. Erstmals seit Verhängung der EU-Sanktionen gegen Österreich und deren Aufhebung im September vergangenen Jahres besucht Bundeskanzler Gerhard Schröder heute in Wien seinen österreichischen Amtskollegen Wolfgang Schüssel. Am Telefon jetzt dazu Dr. Michael Spindelegger, außenpolitischer Sprecher der ÖVP, der Regierungspartei von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen nach Köln.
Ja, Spindelegger, die bilateralen Kontakte zwischen beiden Ländern waren ja monatelang auf Eis. Der österreichische Botschafter in Deutschland war ja monatelang eine Unperson, die man nicht einladen durfte, als ob die Gefahr einer ansteckenden Krankheit bestünde. Ist das alles vergessen?
Ich würde sagen, es ist nicht vergessen, aber wir sind sehr daran interessiert, dass es auch zwischen Österreich und Deutschland, so wie zwischen den Bürgern beider Länder, wieder normale politische Verhältnisse gibt.
Wenn Sie sagen, es ist nicht alles vergessen, dann sagen Sie uns doch, was nachwirkt.
Nun, wir haben schon registriert, dass im letzten Jahr bei Verhängung der Sanktionen gegen Österreich der deutsche Bundeskanzler eine unterstützende Rolle gespielt hat und nicht eine Rolle, die dem neutral gegenüber gestanden wäre.
Würden Sie sagen, Deutschland hat sich da durch den Antreiber Frankreich, durch den Antreiber des Österreichs-Boykotts zu leichtfertig leiten lassen? Oder wo sehen Sie die Ursachen?
Also ich denke, dass einige Politiker in Deutschland sich vielleicht haben leiten lassen. Ich habe auch andere Kontakte gehabt und hatte den Eindruck, dass eine Reihe von auch Verantwortlichen im Bundestag nicht nur von der CDU diesen Schritt nicht positiv gesehen haben. Ich denke, das war doch eine Phase, wo auch die Sozialistische Internationale eine Rolle gespielt hat. Und wir wollen das ganz gerne jetzt in den Hintergrund drängen, weil wir daran interessiert sind, nach vorne zu blicken und das gute Verhältnis, das es immer zwischen Österreich und Deutschland gegeben hat, damit nicht zu belasten.
Und die Lehren aus diesem ganzen Sanktionshickhack?
Nun, die Lehren, die wir daraus ziehen, sind, dass es jetzt Gott sei Dank eine Neuregelung gibt im europäischen Vertrag, der so etwas nicht wieder vorkommen lässt. Das finde ich positiv. Ich glaube, dass alle daraus gelernt haben, dass man auch demokratisch zustande gekommene Wahlergebnisse respektieren muss, ganz gleich, wo sie sind und ob sie einem gefallen oder nicht. Und dass man bei jedem Land zunächst einmal sich selbst einmal informieren muss. Für uns ist entscheidend, dass in der europäischen Entwicklung solche Prozesse, wie das letztes Jahr bei Österreich passiert ist, keinen Platz mehr haben. Darum haben wir uns darauf verständigt, dass wir das in einem positiven Sinn betrachten und meinen, diese Art der Sanktionspolitik gegen Österreich darf keine Zukunft haben.
Gerhard Schröder trifft ja jetzt in Wien mit Politikern der ÖVP auch zusammen. Allerdings lehnt er jeglichen Kontakt mit FPÖ-Ministern ab. Im Grunde akzeptiert er die österreichische Regierung ja nur teilweise. Können Sie damit leben?
Wir müssen damit leben, weil jeder Staats- und Regierungschef, der nach Österreich kommt, auch seine Wünsche betreffend sein Programm äußern kann.
Das war Michael Spindelegger, außenpolitischer Sprecher der ÖVP, der Regierungspartei von Wolfgang Schüssel, aus Anlass des Besuches von Gerhard Schröder heute in Wien. Danke für das Gespräch.
Danke.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Hubert Arnim Ellison, der Ihnen eine angenehme Mittagsstunde wünscht. Wirtschaftsminister Martin Bartenstein macht auf einen Mangel Österreichs an Fachkräften aufmerksam. Der Mangel an geeigneten Fachkräften wird in Österreich zu einem immer drängenderen Problem. Bisher ist man davon ausgegangen, dass vor allem in den modernen Berufen rund um die Computer- und Informationstechnologie zu wenig Spezialisten vorhanden sind. Heute hat Wirtschaftsminister Martin Bartenstein eine Studie vorgestellt, wonach auch bei absolut traditionellen Berufen schon im kommenden Jahr ein Mangel besteht. Informationen von Christian Hunger.
Insgesamt 17.600 Fachkräfte werden im kommenden Jahr von den österreichischen Unternehmen gesucht und, wenn nichts geschieht, nicht gefunden werden. Bei 7.400 davon wird es sich um Spezialisten in Informationstechnologieberufen handeln, also Computersystembetreuer, Netzwerkadministratoren oder EDV-Wartungstechniker. Das ist weniger überraschend. Neu ist in der von der Synthesis-Forschungsgesellschaft durchgeführten Studie, dass auch in anderen Produktionsberufen Arbeitskräftemangel zu erwarten sein wird. Demnach fehlen im kommenden Jahr unter anderem 590 Elektroinstallateure, 360 Kraftfahrzeugtechniker, 350 Maschinenschlosser, weiters Elektromechaniker, Schweißer, Buchhalter, Industrie- und Gewerbekaufleute, Maschinenbautechniker, Schwachstromtechniker und, und. Wirtschaftsminister Martin Bartenstein sieht dringenden Handlungsbedarf. Der Großteil der gesuchten Fachkräfte wird aus dem Inland kommen müssen. Die Rezepte sind bekannt. Mehr Frauen in den Beruf, längere Beschäftigung für ältere Arbeitnehmer, Qualifizierung von Arbeitslosen. Aber auch Kräfte aus dem Ausland werden notwendig sein.
Es wird ein Bündel von Maßnahmen brauchen, zu dem natürlich auch gehört, dass wir mit etlichen Nachbarstaaten entweder schon verhandelt haben oder in Verhandlung stehen bezüglich Grenzgängerabkommen, auch Praktikantenabkommen. Es gibt solche Abkommen mit Ungarn, es sind solche mit Tschechien vor der Unterschrift, es sind solche mit Slowenien in Verhandlung. Es geht aber letztlich auch um Awareness Building, es geht um Bewusstsein machen, auch in Richtung der Österreicher, weil ich kann im Bereich der immer noch rund 180.000 Arbeitslosen natürlich auch Potenziale mobilisieren. Da ist das AMS aufgerufen, speziell in diese Bereiche hinein zu qualifizieren und wenigstens einen Teil dessen abzudecken, was an Fachkräftemangel im nächsten Jahr gegeben sein wird.
Österreich ist natürlich nicht ein bevorzugtes Einwanderungsland für Fachkräfte aus dem Ausland. Die gehen schon lieber nach Amerika oder, wenn schon Europa, dann nach Deutschland. Trotzdem sei ein Umdenken in der Einwanderungspolitik in Österreich notwendig, meint Minister Bartenstein.
Grundlegend, glaube ich, die Änderung, dass wir stärker trennen humanitäre Fragestellungen von Fragestellungen des Arbeitsmarktes. Es macht keinen Sinn, mit Kosovo-Flüchtlingen oder mit der Frage der Familienzusammenführung, der Nachholung gleich umzugehen, wie mit dem Bedürfnis des Arbeitsmarkts nach IT-Spezialisten oder vielleicht auch nach Maschinenschlossern und LKW-Lenkern. Das macht einfach keinen Sinn.
Das Fehlen von Arbeitskräften hat vor allem für junge Menschen in Österreich auch eine gute Seite. Unternehmen sind bereit, für gefragte Spezialisten auch mehr zu bezahlen.
Ich bewerte diese Studie auch als wichtige Information, als wichtige Botschaft an die Jugend dieses Landes. Sie kann konkret hier ablesen, welche Berufsbilder werden in den nächsten Jahren gefragt sein. Wo habe ich besonders gute Chancen, nicht nur einen Job zu bekommen, sondern auch einen besonders gut bezahlten Job zu bekommen.
Was die Einwanderungspolitik betrifft, kündigt Minister Bartenstein Verhandlungen mit dem Koalitionspartner FPÖ an.
Computerspezialisten, Schlosser, Kfz-Mechaniker, Elektroinstallateure, Buchhalter und viele andere Berufe haben also ganz neue Chancen. Sicher eine gute Nachricht für die jungen Leute, wenn sie überlegen, welche Berufe sie überhaupt noch anstreben sollten heute.